SRF 2 Kultur.
Der öffentliche Raum als politisches Forum. Obwohl der Fokus der diesjährigen Istanbul-Biennale längst feststand, bevor im Juni Zehntausende Türken auf die Straße gingen, könnte er zeitgemäßer kaum sein. Selten war der öffentliche Raum in Istanbul so politisch, so umkämpft wie in diesem Jahr. Doch noch bevor die Biennale ihre Tore öffnen und das Thema von der Straße in die Museen holen kann, hagelt es Kritik. Aktivisten der sogenannten Anti-Biennale-Plattform stören seit Wochen die Auftritte der Ausstellungsorganisatoren, brüllen Slogans während deren Pressekonferenzen, rufen zum Boykott auf. Der Grund ist nicht etwa das Biennale-Thema selbst, sondern die, die das Kunstevent finanzieren.
Eczacıbaşı Holding, yani İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu.
Nehmen Sie die Gründer der Istanbuler Kultur- und Kunststiftung, die Eczacıbaşı Holding, schimpft Künstler Niyazi Selçuk, einer der Anführer der Protestbewegung. Denen gehört eine riesige Baufirma und jetzt haben sie auch noch bei einer staatlichen Ausschreibung für ein Bauprojekt mitten in einem Wald gewonnen. Aber gleichzeitig behaupten sie, sie würden mit der Biennale die Diskussion um den öffentlichen Raum anstoßen. Sie können doch nicht auf der einen Seite über den Städtewandel diskutieren und auf der anderen Seite Geld damit verdienen. Auch zur Koç Holding, seit 6 Jahren Hauptsponsor der Istanbul-Biennale, fällt dem Performance-Künstler nichts Gutes ein. Nicht zuletzt, weil deren Tochterfirma die gepanzerten Fahrzeuge produziert, von denen türkische Polizisten noch vor wenigen Wochen auf Gezi-Demonstranten schossen. Alles keine guten Voraussetzungen, um eine Diskussion zum Thema öffentlicher Raum als politisches Forum anzustoßen, finden die mehr als 10 Gruppen, die sich unter dem Namen Anti-Biennale-Plattform zusammengeschlossen haben. Die ausdrückliche Betonung, dass die private Wirtschaft die Biennale zwar finanziere, sich aber nicht in die künstlerische und konzeptionelle Arbeit von Kuratorin Fulya Erdemci einmische, lassen die Aktivisten nicht gelten. Unter diesen Umständen kann es keine unabhängige Biennale geben, meint Künstler Selçuk. Klar kann man behaupten, ich bin ein unabhängiger Kurator, aber meinen Sie, Sie könnten hier ein Werk ausstellen, das sich gegen die Koç Holding richtet? Nein, Sie wissen selbst, dass Sie das nicht können. Der Konflikt um Kunst und Kapital ist nicht völlig neu am Bosporus. Seit Jahren beschweren sich Künstler und Schauspieler, dass die seit 10 Jahren regierende AK-Partei von Ministerpräsident Erdogan ausschließlich das fördere, was ihr selbst gefällt. Osmanische Theaterinszenierungen, islamische Kalligrafie oder traditionelles Kunsthandwerk. Neue, moderne Ansätze, egal ob auf der Bühne oder im Museum, sind nicht vorgesehen. Und so ist das Finanzierungskonzept der Istanbul-Biennale alternativlos, rechtfertigt Ausstellungsdirektorin Bige Örer.
Dünyadaki başka birçok Biennale baktığınızda kamu katkısının çok yüksek olduğunu görüyorsunuz.
Fast jede andere Biennale auf der Welt bekommt Unterstützung durch öffentliche Gelder. Aber wir alle wissen, dass das in der Türkei anders ist. In solch einer Situation muss man andere Quellen finden, um große internationale Ausstellungen organisieren zu können. Immerhin, betont sie, legen am Bosporus fast 20 unterschiedliche Sponsoren zusammen, um übermäßigen Einfluss einzelner Geldgeber zu vermeiden. Es ist eine Zwickmühle, aus der es, in diesem Punkt sind sich Organisatoren und Kritiker ausnahmsweise einig, langfristig nur einen Ausweg gibt. Wir müssen den Staat dazu drängen, seine Rolle wahrzunehmen, findet Kunstfotograf Özcan Yaman, ebenfalls Mitglied der Istanbuler Anti-Biennale-Plattform. Man kann Kunst nicht von Bereichen wie Bildung oder Gesundheit trennen. Gesundheit können sie nicht völlig dem Privatsektor überlassen, genauso wenig die Bildung oder eben die Kunst. Was in diesen Tagen wirkt wie ein Kampf um die Kunst, sei damit am Ende viel mehr als das. Nämlich ein Kampf um einen demokratischen Staat.
Istanbul erlebt eine Zeit des Wandels. Grünflächen verschwinden, ganze Quartiere werden neu gebaut. Diesen Städtewandel nimmt sich die 13. Istanbul-Biennale zum Fokus. Die Biennale will ein Forum sein für diejenigen Stimmen, die sonst niemand hört, sagt Direktorin Bige Örer. Auf diese Stimmen spielt auch der Titel des diesjährigen Biennale an. Mom, am I barbarian? Fragt der auf Englisch. Mama, bin ich barbarisch? Bige Öhrer gibt Auskunft darüber im Beitrag von Luise Sammann.
Frau Öhrer, schon der Titel der diesjährigen Biennale lässt aufhorchen, Mom, am I a barbarian, ausgeliehen aus einem Gedicht der türkischen Dichterin Lale Müldür. Ist das Provokation oder was steckt hinter diesem Titel?
Barbarlık kelimesi.
Das Wort Barbar bedeutet für viele einfach unzivilisiert, wild. Aber die Wurzel kommt eigentlich aus dem Altgriechischen und meint denjenigen, der kein Griechisch spricht. Den also, den niemand versteht, niemand hört. In diesem Sinne haben wir uns gefragt, könnte die Biennale nicht denen ein Forum bieten, die sonst niemand hört? Das bezieht sich besonders auf unseren diesjährigen Fokus, in dem es um den Städtewandel geht, den Istanbul gerade erlebt und in dem viele Stimmen nicht gehört werden.
Ende Mai gingen in Istanbul die ersten Demonstranten auf die Straße, weil ein Shoppingcenter mitten in einem Park entstehen sollte und weil gemäß den Plänen der Erdogan-Regierung ganze historische Quartiere geschleift werden sollen. Wie haben diese Proteste ihre Planungen für die Biennale beeinflusst?
Tabii ki kamusal alanla ilgilenen bir serginin.
Natürlich ist es unglaublich prägend für eine Ausstellung, die sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigen will, wenn mitten in der Vorbereitungsphase so etwas passiert. Tatsächlich ging es da ja um genau die Probleme, die wir in unserem Ausstellungskonzept behandeln wollten. Und so haben die Gezi-Erfahrungen bei uns zu einigen Veränderungen geführt. Eine davon ist, dass wir die eigentlich im öffentlichen Raum geplante Biennale zurück in die Ausstellungshäuser verlegt haben.
Biri kentsel kamusal mekanlardan sergi mekanlarına doğru taşınmamız.
Aber hätte eine Ausstellung im Freien nicht erst recht Sinn gemacht, jetzt da der öffentliche Raum in der Türkei so umkämpft ist wie nie zuvor?
Gezi Parkı, Taksim Meydanı, Tarlabaşı gibi.
Der Gezi Park, der Taksimplatz, das Stadtviertel, Tarlabaşı. All diese Orte, die vom Strukturwandel betroffen sind, waren von uns als Ausstellungsflächen geplant. Und wir bekamen auch tatsächlich die Genehmigung von der Regierung. Aber plötzlich fragten wir uns, was bedeutet es, ein genehmigtes Werk auszustellen, wenn andere Aktionen genau dort vorher verboten waren? Wer kann eine Genehmigung bekommen und wer nicht? Und was ist das überhaupt, ein genehmigtes Kunstwerk? Diese Fragen führten zu Diskussionen und Veränderungen. Aber der öffentliche Raum, Strukturwandel, das Verhältnis zwischen Politik und Kunst, Meinungsäußerung, diese Themen sind und bleiben das Herzstück der diesjährigen Biennale.
Die Proteste in der Türkei fanden nicht nur wegen ihrer Größe und der Brutalität, mit der sie niedergeknüppelt wurden, weltweit Beachtung, sondern auch wegen ihrer ausgesprochenen Kreativität. Da waren der stehende Mann und sein schweigender Protest auf dem Taksimplatz, da waren unzählige Karikaturen und Lieder. Einige Kunstschaffende in Istanbul sagten damals, man solle die Biennale in diesem Jahr absagen, weil sie schon gelaufen sei, informell sozusagen. Was entgegnen Sie ihnen?
Gezi deneyimi bambaşka bir şey, bir sanatsal etkinlik bambaşka bir şeydir.
Ich denke, die Gezi-Erfahrungen sind eine Sache und ein Kunstevent wie die Biennale ist etwas anderes. Wichtig ist, dass beide sich gegenseitig befruchten, dass sie voneinander lernen. Es gibt vieles, was Kunstschaffende und Ausstellungsmacher von den Ereignissen lernen konnten. Aber ich glaube nicht, dass sie einander ersetzen können. Die Biennale hat jetzt die Kraft, viele der angesprochenen Themen einem größeren nationalen und internationalen Publikum näher zu bringen.
Bütün bu aslında tartışmaların daha geniş bir kitleye ulaşabileceğine bizim böyle bir inancımız var.
SRF 2 Kultur am Mikrofon, Jennifer Kakshuri mit den Kulturnachrichten. Der Zürcher Filmverleih Rialto hat kein Geld mehr. Die unabhängige Verleihfirma musste deshalb Insolvenz anmelden. Die Rialto Film AG startete in den späten 50er Jahren mit Schweizer Klassikern wie Urli de Barter. In den 70er Jahren machte Rialto große Umsätze mit Aufklärungsfilmen. Später verlieh die Firma Leinwandhits wie Amadeus oder The English Patient. In den letzten Jahren stand Rialto vor allem für den Autorenfilm. Dass der Filmverleih nach 50 Jahren aufgibt, hat mehrere Gründe, sagt Rialto-Präsident Christian Gehrig. Die Digitalisierung habe die Branche verändert, zudem nehme der Konkurrenzkampf zu, da mehr Filme in die Kinos drängen.
Der Fight um die guten Leinwände wird einfach härter. Wenn Sie nicht die ganz großen Titel haben oder genügend Geld, um genügend Werbung zu machen, dann fliegen die raus und sind weg vom Fenster. Für uns war das Problem ganz klar, wir konnten die Flops nicht mehr abfedern.
Nach einer Reihe von Misserfolgen fehlt der Rialto Film AG das nötige Kapital, um die langen Vorlaufzeiten und das Marketing zu finanzieren. Außerdem sei das Publikum unberechenbar geworden. Der letzte von Rialto verliehene Film heißt Disconnect und soll diesen Herbst ins Kino kommen. Der lettische Regierungschef Vladis Dombrovskis hat heute seine Kulturministerin entlassen, und zwar nach einer Auseinandersetzung um die Leitung der lettischen Nationaloper. Bis zur Ernennung eines Nachfolgers soll der Justizminister das Kulturressort mitbetreuen, teilte ein Regierungssprecher in Riga mit. Mit der umstrittenen Absetzung des langjährigen Operndirektors hatte die heute entlassene Kulturministerin die Kulturszene in Lettland gegen sich aufgebracht. Vielerorts hat heute der Hochschulbetrieb wieder angefangen, auch in Istanbul an der türkisch-deutschen Universität, die heute eröffnet wurde. Rund 100 Studierende sind an der neuen Hochschule eingeschrieben, wo die meisten Kurse auf Deutsch durchgeführt werden. Die türkisch-deutsche Universität ist eine gemeinsame staatliche Hochschule von der Türkei und Deutschland. Die Idee zur Errichtung dieser Lehrstätte geht auf ein Kulturabkommen zurück, das Ende der 50er Jahre abgeschlossen wurde. Zurzeit gibt es nur 3 Studienfächer, unter anderem Jura. Das Lehrangebot soll jedoch ausgebaut werden.
Klassische Musik ist etwas für gesetzte Semester. So lautet allgemein das Vorurteil. Stimmt aber so nicht. Es gibt Jugendliche, die sogar als Komponisten tätig sind, zeitgenössische Musik komponieren. Ihnen hat das Künstlerhaus Boswil Gelegenheit geboten, ihre Ideen auszufeilen. Und am Schluss konnten sie sich gar anhören, wie ihre neuen Kompositionen klingen. Theresa Bayer war für uns in Boswil an der Abschlussveranstaltung des Young Composers Project dabei. Jennifer Kakshuri hat sich mit ihr darüber unterhalten.
Gestern war der letzte Workshop-Tag des Young Composer Project im Künstlerhaus Boswil. Was haben die Jugendlichen da gemacht?
Gestern haben sie als krönenden Abschluss ihre Kompositionen uraufgeführt. Ich habe also nur die Endprodukte mitbekommen. Vorher haben sie an 5 Wochenenden aus einer ersten Melodie im Kopf eine Komposition ausgefeilt. Die beiden Dozenten Bettina Skripczak und Benjamin Lang haben sie auf diesem Weg begleitet und gecoacht.
Und was hat man denn gelernt an diesem Kurs?
Da gab es ein bisschen Theorie. Es drehte sich aber auch um Fragen wie, womit fange ich überhaupt an? Wozu braucht es eine Skizze? Wann wirkt ein Stück logisch? Aber auch ganz praktische Dinge. Bei den Proben mit den Musikern konnten die Jugendlichen zum Beispiel rausfinden, ob das eigene Stück überhaupt spielbar ist.
Und welche von den 8 Uraufführungen ist Ihnen denn am meisten im Gedächtnis geblieben?
Also ich war ziemlich beeindruckt von der 16-jährigen Janine Läufer. Sie hat ein ganz wildes Stück komponiert, eines, in dem sie mit verschiedenen Klangfarben und Effekten spielt. Sie hat mir dann auch nach dem Konzert erzählt, dass sie unbedingt Action wollte. Und daher stellt ihre Komposition einen Streit dar zwischen Oboe und Klavier.
Dann hören wir doch rein. Musik von der jungen Komponistin Janine Läufer, jung, das heißt 16 Jahre alt. Sie war eine, die am Kurs des Young Composer Project im Künstlerhaus Boswil teilgenommen hat. Theresa Bayer, ist denn dieses Stück von Janine Läufer beispielhaft für eine neue Komponistengeneration?
Ich finde, Janines Stück war eins der experimentellsten. Die anderen haben sich eher an Vertrautem orientiert. Ich habe gespürt, dass da eine Generation komponiert, die mit Filmmusik aufgewachsen ist, also mit Musik von Filmen wie Pirates of the Caribbean oder Amelie. Das bedeutet dann also vor allem tonale Musik mit gefühlvollen Melodielinien, mit Einflüssen aus der Minimal Music und aus dem Pop.
Heißt das also, dass die heutigen jungen Leute eher konservativ komponieren?
Das würde ich so nicht sagen, denn viele haben gestern ja ihre allerersten Versuche präsentiert. Wenn sie am Ball bleiben, dann wird ihr Stil mit der Zeit sicher eigenständiger. Es wäre garantiert spannend, so einen Stilwandel mal zu verfolgen. Der diesjährige Jahrgang vom Young Composer Project ist dafür allerdings nicht die richtige Versuchsgruppe. Die wenigsten können sich nämlich eine Laufbahn als Komponist oder Komponistin vorstellen. Sie spielen vor allem erst einmal engagiert ihr Instrument.
Warum haben die denn mitgemacht?
Ja, sie haben mitgemacht, weil sie eine Horizonterweiterung wollten, sozusagen die Musik aus einer anderen Perspektive sehen. Und sie haben mir erzählt, dass sie total gerne komponieren, aber das Künstlerleben nicht so attraktiv finden. Sie wollen sichere Jobs und werden lieber Lehrer, Ärztin oder Ingenieur. Und nach dem, was ich da gestern beim Abschlusskonzert gehört habe, muss ich sagen, dass ich das fast ein bisschen schade finde.
Am nächsten Sonntag wählt Deutschland eine neue Regierung. Wir beleuchten diese Woche darum den deutschen Wahlkampf aus verschiedenen Perspektiven an dieser Stelle hier auf SRF 2 Kultur. Zum Auftakt unserer kleinen Serie schauen wir gemeinsam mit der diesjährigen Büchner-Preisträgerin Sibyl Levitscharow auf die deutsche Politik aus einiger Entfernung. Die Schriftstellerin ist zurzeit in Rom als Stipendiatin der Villa Massimo. Sandra Leis hat mit ihr gesprochen.
Wie erleben Sie den deutschen Wahlkampf aus der Ferne, aus Rom?
Man erlebt ihn natürlich etwas entspannter auf die Entfernung hin, aber ich lese hier alle deutschsprachigen Zeitungen und bin natürlich trotz allem orientiert.
Haben Sie bereits gewählt?
Ich habe per Briefwahl bereits gewählt.
Verraten Sie uns, wo Sie das berühmte Kreuzchen gemacht haben?
Ja, ich habe das Kreuzchen ein bisschen mit einem leichten Schnurren bei der SPD und bei den Grünen gemacht.
Und warum?
Nun gut, es fiel mir nichts Besseres ein, sagen wir so. Es gibt bei jeder Partei etwas, wo ich in Hader ausbrechen könnte. Es gibt da immer sehr, sehr viel auszusetzen. Steinbrück ist nicht mein Lieblingskandidat. Und die Grünen haben auch Vorschläge, wo sich mir die Haare teilweise sträuben. Aber ich finde schon, dass Angela Merkel jetzt zu lange regiert. Ich habe es am Anfang durchaus begrüßt, als sie gewählt wurde, aus der einfachen Überlegung heraus. Ich fand es großartig, dass eine Frau ein solches Amt bekommt und auch noch aus der ehemaligen DDR. Das war für mich eine große Chance, dass sich beide Teile Deutschlands noch einmal anders begegnen können. Das fand ich wirklich herausragend gut, obwohl ich sie gar nicht gewählt habe. Ich fand auch, dass sie im Großen und Ganzen ihren Dienst recht gut versah. Nur denke ich auf lange Zeit hin, jetzt ist doch das Aussitzen, hat doch überhand genommen.
Sie plädieren also für eine neue Bundesregierung. Was sollte diese denn kulturpolitisch prioritär behandeln?
Naja, da gilt es zunächst einmal, diese ganzen verheerenden Ansprüche abzuwehren, die an das Urheberrecht wollen von allen Seiten. Ja, das ist, Internet ist ja da so eine Großbude, wo jeder glaubt, er müsse sich umsonst bedienen können. Das ist natürlich für die Künste wirklich ein Riesenproblem. Das zweite ist natürlich, dass ich doch darum bitte, dass also bestimmte Dinge, die in Deutschland ja nicht schlecht funktionieren, wie zum Beispiel, dass neue Musik gefördert wird, dass nach wie vor die Opern und Theaterwelt ja doch relativ gut dasteht, dass es natürlich weitergeführt wird.
Und wie steht es denn im Speziellen um die Förderung der Literatur in Deutschland?
Ach, da ist eigentlich viel, generell sehr viel los. Das ist ja in der Schweiz nicht anders im Übrigen. Also allein die Tatsache, dass wir derartig häufig auftreten dürfen in verschiedenen Kleinstädten, in Großstädten, bei kleineren, schönen Festivals, da gibt es ja gerade in der Schweiz wunderbare auch. Das ist ja eine großartige Möglichkeit, das Publikum zu gewinnen und übrigens auch zusätzlich Geld zu verdienen. Also da sind wir in den deutschsprachigen Ländern hervorragend dran. Das gibt es sonst nirgendwo auf der Welt.
Immer mehr Künstler zieht es nach Berlin. Auch Sie sind, wenn Sie nicht gerade in Rom weilen, Wahlberlinerin. Bekommt Berlin für Deutschland eine vergleichbare Rolle wie beispielsweise Paris für Frankreich?
Ja, aber das sehe ich doch ein bisschen mit Sorge. Ich muss dazu sagen, ich bin schon 1973 damals nach West-Berlin gegangen, also schon lange her. Ich finde ja dieses Wasserkopfhafte nicht gut, dass also eine Metropole alles andere, alles wegzieht. Ja, also mir kommt zum Beispiel auch, da muss ich wirklich sagen, kommt mir die Schweiz, ist für mich ein sehr, sehr interessantes Land, weil es eben nicht nur Zürich kennt, ja. Da ist Genf wichtig, da ist Bern wichtig, da ist Lausanne wichtig und so weiter und so fort. Und das empfinde ich eher als ungleich besser, dass es sich verteilt auf verschiedene Städte, die auch eine eigene Charakterfarbe, auch kulturell haben.
Sollten sich Intellektuelle und Kulturschaffende wieder stärker gesellschaftspolitisch zu Wort melden?
Nicht unbedingt. Das würde ich sagen, das kommt darauf an, ob Sie sich wirklich auskennen. Sie sollten sich zu Themen nur äußern, wo Sie sich sehr gut auskennen. Ich darf ein Beispiel da sagen, den ich für hervorragend halte. Das ist Navid Kermani in Deutschland, der sich hervorragende politische Reportagen geschrieben hat über Usbekistan, über Afghanistan, über Pakistan. Aber der kennt sich aus, ja. Das ist wirklich auch etwas anderes als Journalisten für gewöhnlich schreiben. Das ist große Klasse. Aber es gibt wenige Schriftsteller, die über ein spezielles politisches Thema wirklich viel zu sagen haben.
Wo einst Bananen gelagert und abgepackt wurden, wird seit kurzem intensiv getanzt. Die Migros Zürich hat eine Schule eröffnet, das Tanzwerk 101. Neben einem großen Angebot an Laientanzkursen und einer Grundausbildung für Bühnentanz besteht neu auch die Möglichkeit, einen höheren Fachabschluss als diplomierter Tänzer bzw. diplomierte Tänzerin in zeitgenössischem und urbanen Bühnentanz zu machen. 19 Leute hatten heute ihren ersten Ausbildungstag im Zürcher Industriequartier. Die Ausbildung ist europaweit ein Novum. Jennifer Gagschuri hat sich mit Maya Künzler über das Tanzwerk 101 unterhalten.
Was ist an dieser Ausbildung so besonders und so einzigartig?
Ja, das ist wirklich ein Pionierstudiengang. Das ist eine dreijährige Vollzeitausbildung. Und zwar sowohl für zeitgenössischen Tanz als auch urbane Tanzformen. Also das heißt wie Hip-Hop, House und Street-Dance. Und das auf tertiärer Stufe oder eben es ist eine höhere Fachausbildung. Also die Studierenden sind schon etwas älter, mindestens 18 Jahre alt. Und die Idee ist eben, diese beiden Tanzsprachen künstlerisch zusammenzuführen. Man versucht irgendwie das Vokabular auszuweiten und im besten Fall soll daraus wirklich etwas Neues, Drittes entstehen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also diese urbanen Tanzformen, das heißt, dass sich ein Hip-Hopper an der Ballettstange bewegen wird?
Ja, ich habe im Vorfeld ja ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter, mit Jochen Heckmann, geführt und er hat mir eben versichert, dass es überhaupt nicht darum geht, sondern also ein zeitgenössischer Tänzer soll nach 3 Jahren natürlich nicht perfekt die urbanen Tanzstile beherrschen und umgekehrt ein Hip-Hop, ein Meister des Modern sein, sondern es geht wirklich um diese gegenseitige Befruchtung, die Ausweitung tänzerischer Ästhetiken und sie werden da vorbereitet auf eine spätere Bühnenkarriere, aber das kann auch heißen, dass sie später mal im Showbusiness tätig sein werden.
Also in großen Shows, wie man sie jetzt zum Beispiel sehen kann, wie Romeo und Juliet in den großen Hallen.
Ganz genau, oder Swan Lake, was gelaufen ist, das ist ja so ein bisschen populär, poppig. Und da wird ja auch schon versucht, diese Formen von eben Modern und Street Dance zusammenzuführen.
Also Street Dance, das ist ganz anders als das Ballett. Das ist der Tanz, der auf der Straße getanzt wird, wie man das vielleicht aus den 80er Jahren kennt oder noch kennt. Wie sieht das aber konkret aus heute, dieser Street Dance?
Ja, natürlich haben sich die Formen weiterentwickelt, aber wie Sie sagten, es kommt natürlich von der Straße und zwar wie so vieles aus den USA. Das ist auch zu uns rüber geschwappt und das war vor allem mal ein Ding der Jungs, also ein Männerding, ziemlich aggressiv und man hat sich in Battles eben miteinander gemessen. Es ging wirklich darum, noch einen besseren, noch einen raffinierteren Move zu bringen und das sieht dann sehr artistisch aus und eben heute teilweise, wenn man diese jungen Leute sieht, was die machen. Das ist wirklich unglaublich. Also das ist wirklich eine tolle Kunst. Aber natürlich, es ist nicht für die Bühne ursprünglich. Es ist ein, wie soll ich sagen, eine, es hat diesen Show-Charakter, es hat dieses sich messen auch. Und da braucht es dann schon noch mehr, dass man wirklich eine Geschichte, eine Dramaturgie auch entwickelt auf der Bühne. Und das versucht eben diese neue Ausbildung mittels dieser Ausweitung oder es ist eben dann schon so, dass diese jungen Leute diesen Urban Dance machen, dass sie dann auch Ballettübungen an der Stange zu absolvieren haben.
Also damit sie wirklich lernen, was es heißt zu tanzen und das ganze Spektrum an Tanzvokabular auch erlernen?
Genau, und ich würde aber auch betonen, dass es natürlich auch für die andere Seite, für die Leute, die eben vom zeitgenössischen Tanz, vom Bühnentanz herkommen, dass es unglaublich neu sein kann, sich mit diesen Streetdance-Formen, mit Hip-Hop, mit Popping, mit Locking, was es da alles gibt, auseinanderzusetzen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.